RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Sonntag, den 6. März 2016. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Chronik der Woche, Vergangenheit und Gegenwart. Fokus der Woche, ein Interview und im Anschluss unsere Hörerbriefecke. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursia, Sri Unun und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören nun Chronik der Woche und die Nachrichten bis Sonntag, 6. März, wie folgt. Sonntag, 28. Februar 2016. Die ASEAN-Mitgliedsländer bedauern die Verschärfung der internationalen Spannungen im Südchinesischen Meer. Die internationalen Spannungen verschärfen sich während der neuesten Verbreitung der Lenkrakete und Düsenflugzeuge in der streitenden Inselgruppe Paracel hervorgerufen. Das wurde von den ASEAN-Mitgliedsländern am Sonntag, 28. Februar 2016, in Laos nach dem ASEAN-Außenministertreffen geäußert. Die Verbarmachung der Fläche und die Steigerung der Aktivität auf dieser Insel haben die Spannungen verschärft und den Frieden, die Sicherheit und die Stabilität im Gebiet zerstört. Indonesien fordert die Gruppe 20 auf, die internationale Steuerzusammenarbeit aufgrund der erreichten Vereinbarung pünktlich zu realisieren. Nach einer Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara gab das indonesische Finanzministerium am Sonntag, 28. Februar, bekannt, Indonesien habe diese Aufforderung am 26. und 27. Februar beim Treffen der Finanzminister und der Gouverneur der Zentralbank der Gruppe 20 in Shanghai, China geäußert. Die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi fördert die Regierungen der ASEAN-Mitgliedsländer auf, den Schutz für Gastarbeiter im Gebiet zu stärken. Das sagte Retno Marsudi am Sonntag beim Treffen der ASEAN-Außenminister in Vientiane, Laos. Das indonesische Außenministerium gab am Sonntag in seiner Pressemeldung bekannt, dass die Wohlfahrt und der Schutz für die Gastarbeiter einer der Tagesordnungspunkte seien, die von der indonesischen Regierung im ASEAN-Verband gekämpft werde. Da viele indonesische Gastarbeiter in Ländern des südostasiatischen Gebietes arbeiten. Montag, 29. Februar. Das Gartenbauamt der Inselprovinz Riau setzt die Zusammenarbeit im Ölpalmindustriesektor zwischen Indonesien und Malaysia Diese Zusammenarbeit wurde im letzten Jahr beim Treffen beider Seiten in Kuala Lumpur, Malaysia erreicht. Der Leiter des Gartenbauamtes von Riau, Muhibul Bashar, sagte am Montag in Pekanbaru, dass Indonesien und Malaysia darin übereinstimmten, die Zusammenarbeit im Entgegentreten des globalen Wirtschaftsszenarios und der Folge davon für Palmölprodukte von hab importierenden Ländern zu verstärken. Die Maßnahme über die offenen internationalen Steuer- und Bankinformationen soll im Jahr 2018 angewandt werden. Das sagte der indonesische Finanzminister Bambang Brojonegoro am Montag in Jakarta. Diese Maßnahme sei beim Treffen der Finanzminister und der Gouverneure der Zentralbank der Gruppe G20 in Shanghai, China, ergriffen worden. Der Finanzminister fuhr fort, wenn diese Maßnahme angewandt wurde, gäbe es keinen Staat auf der Welt, der dieses System übertreten könne. Dienstags, 1. März. Der indonesische Präsident Joko Widodo fordert alle Regionen im Gebiet des Toba-Sees Nord-Sumatra auf, um in der Entwicklung des Tourismuspotenzials dieser Region zusammenzuarbeiten. Das sagte Präsident Joko Widodo am Dienstag bei der Pressekonferenz nach der Sitzung zur Entwicklung des Gebietes des Toba-Sees in Parapat im Bezirk Simalungun, Nord-Sumatra. Als eines der bekannten Touristenziele solle die Entwicklung des Toba-Sees beschleunigt werden, so Präsident Joko Widodo. Bei dieser Sitzung stimmten die Zentralregierung und die Provinzregierung Nord-Sumatra darin überein, die Behörde für Verwaltung des Gebietes des Toba-Sees zu gründen und den Flughafen Silangit in Nord-Tapanuli auszubauen. Die Deutsche Botschaft in Jakarta war Gastgeber des regionalen Netzwerktreffen der Diplomaten in Asien-Pazifik, das vom 28. Februar bis zum 1. März in Jakarta stattfand. Die Durchführung dieses Treffens wurde vom deutschen Außenministerium und der deutschen Botschaft in Jakarta initiiert. Diesem Treffen wohnten 50 Diplomaten aus den asiatisch-pazifischen Ländern bei. Mittwoch. Der indonesische Präsident Joko Widodo, der einen Arbeitsbesuch in Nord-Sumatra abstattet, beauftragt die Nationale Behörde für Milderung der Katastrophen, BNPB, um die Folge des Erdbebens mit der Stärke 7,8 auf der Richterskala am Mittwochabend in Mentawai, West Sumatra, zu bewältigen. Das Präsidentenkommunikationsteam Sukardi Rinakit sagte am Mittwoch, 2. März 2016, nach einer Meldung der Indonesian Nachrichtenagentur Antara, dass Präsident Joko Widodo am Mittwochabend die Information darüber bekommen habe. Drei Industriesektoren, nämlich Chemie, Textil und Metall, beginnen mit der Änderung der Transaktion von US-Dollar zu Währung Rupiah. Das sagte der indonesische Industrieminister Saleh Husin am Mittwoch in Jakarta. Saleh Husin zufolge gäbe es einige Unternehmen, die Verschiebung der Nutzung von Rupiah vorschlagen, dass sie ihr voriges Buchführungssystem aktualisieren sollten. So Saleh Husin. Der Industrieminister fuhr fort, dass die Nutzung von Rupiah in der Handelstransaktion den Wechselkurs Rupiah stabilisieren könne. Donnerstag. Der indonesische Minister für Dorf, die unterentwickelten Gebiete und Übersiedlung Marwan Ja'far trifft verschiedene Maßnahmen, einschließlich der Zusammenarbeit mit den USA, um die Entwicklung der Dörfer zu beschleunigen. Der amerikanische Botschafter Robert Blake besuchte am Donnerstag, 3. März, das indonesische Ministerium für Dorf, die unterentwickelten Gebiete und Übersiedlung. Bei dem Besuch bot er dem Minister Marwan Ja'far die Zusammenarbeit im Technologie-, Energie- und Gesundheitsbereich an, um die indonesischen Dörfer zu entwickeln. Botschafter Blake betonte, wie wichtig die Informationstechnologie sei, um die Wirtschaftsaktivitäten der Dorfgemeinschaft zu unterstützen. Freitag. Die Verwalter der größten islamischen Organisation in Indonesien, Nahdlatul Ulama, sind bereit, bei der Bekämpfung und der Verhinderung des Radikalismus in Indonesien den Vorhut zu werden. Die Verwalter von PBNU erwarten aber entschiedene und systematische Maßnahmen des Staates. Der Staat sollte die Gemeinschaft darin sich verwickeln, um den Radikalismus zu verhindern und zu bekämpfen. distilte der Leiter von Nadatul Ulama Nusron Wahid am Samstag in Karanganyar Central Java bei einem Gespräch über die Entradikalisierung und die Gefahr des Radikalismus mit. Nusron Wahid zufolge haben die radikalen religiösen Lehren zurzeit einen schlechten Einfluss auf die junge Generation. Wegen des Einflusses glauben die jungen Leute, dass die Ermordung ein Teil des Dschihads sei. Außerdem könne der Radikalismus die Einheit des indonesischen Volkes zerstören, sagte Wahid weiter. Der Vizeministerpräsident von der Türkei, Numan Kurtulmus, besuchte am Samstag den Tempel Borobudur im Bezirk Magelang, Zentraljava. Während des Besuchs wird er von dem türkischen Botschafter in Indonesien, Zekeriya Akçam, begleitet. Die Reiseführerin von der Borobudur-Konservierungsbehörde, Mura Aristina, sagte vor der Presse, dass Vizeministerpräsident Kurtulmus einen guten Eindruck von der ruhigen und friedlichen Situation um den Tempel Borobudur bekomme. Numan Kurtulmus plan, in Zukunft den Borobudur-Tempel wieder zu besuchen. Vizeministerpräsident Kurtulmus bewunderte diesen buddhistischen Tempel, der inmitten der moslemischen Siedlungen liegt. 50 von 56 Mitgliedstaaten der Islamischen Zusammenarbeitsorganisation OIC haben der Sondergipfelkonferenz der Islamischen Zusammenarbeitsorganisation OIC in Jakarta beigewohnt. Dies teilte der Sprecher des Indonesian Kommunikations- und Informationsministeriums Joko Agung Haryadi am Sonntag, 6. März in Jakarta, der Presse mit. Außer Syrien, dessen Mitgliedschaft aufgehoben wurde, gibt es noch 5 andere OIC-Mitgliedstaaten, deren Teilnahme an dieser Konferenz noch nicht bestätigte. Der Sondergipfelkonferenz der Islamischen Zusammenarbeitsorganisation OIC beginne mit dem Ministertreffen, sagte er weiter. Ihm zufolge entwerfen die Teilnehmer an dem ersten Tag dieser Konferenz die Übereinstimmungen, die bei dem zweiten Tag weiter erörtert werden. In dem zweiten Tag der Konferenz werde das Stadtoberhaupttreffen stattfinden. Präsident Joko Widodo werde morgen dem Gipfel dieser Konferenz beiwohnen, fügte Joko Agung hinzu. Die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi und die Außenministerin aus Gambia, Neneh Maktuol Gaye, führten am Sonntag, 6. März in Jakarta inmitten der OIC-Sondergipfelkonferenz ein bilaterales Treffen durch. Bei dem Treffen erörterten die beiden Außenministerinnen die Steigerung der Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen wie im Kapazitätsbildungsbereich und Gambias Vorbereitungen als Gastgeber der OIC-Gipfelkonferenz im Jahre 2018. Inzwischen würdigte Außenministerin Neneh Maktuol Gaye Indonesiens Bemühungen zur Veranstaltung der OIC-Sondergipfelkonferenz. Diese Sondergipfelkonferenz sei eine reale Unterstützung für Palästina, sagte sie weiter. Ministerin Neneh äußerte die Absicht ihres Landes, um die indonesischen Investoren nach Gambia einzuladen, um die Wirtschaftszusammenarbeit beider Länder zu fördern. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Chronik der Woche und einige Nachrichten bis Sonntag, 6. März.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, Sie hören nun Fokus der Woche mit dem Titel Der Generalstaatsanwalt stop die Untersuchung gegenüber den Fall von Abraham Samad und Bambang Wijayanto. Der indonesische Generalstaatsanwalt H.M. Prasetyo stoppt offiziellen Weise zugunsten des öffentlichen Interesses, die Untersuchung gegenüber die Fälle, in die ehemaligen Leiter der Indonesian Antikorruptionskommission KPK, Abraham Samad und Bambang Wijayanto, verwickelten. Dies gab Generalstaatsanwalt H.M. Prasetyo am Donnerstag in Jakarta bei einer Pressekonferenz bekannt. Abraham Samad wurde angeklagt, da im Jahr 2007 die Daten und Dokumente von einer Frau verfälschte, um für einen Reisepass zu sorgen. Inzwischen wurde Bambang Wijayanto angeklagt, da bei der Gerichtsverhandlung im Verfassungsgericht MK über den Wahlkonflikt im Jahre 2010 einen Zeuge angewiesen hat, um den Richtern die Falschaussage zu geben. Die Ermittlung, die von der indonesischen Polizei durchgeführt wurde, hat das Für und Wider in der Gesellschaft hervorgerufen. Die Untersuchung hat die Beziehung zwischen der Indonesian Antikorruptionskommission KPK und der Indonesian Polizei Polri gestört. Die unharmonische Beziehung zwischen den Strafverfolgungsbehörden störte auch die Aktivitäten der Korruptionsbekämpfung. Aufgrund dieser Fakten benutzte Generalstaatsanwalt H.M. Prasetyo sein Vorrecht, um diese Fälle zu deponieren. Prasetyo sicherte, seine Entscheidung gründet sich auf das öffentliche Interesse, sodass der Geist zur Bekämpfung und zur Verhinderung der Korruption nicht nachlässt. Er hofft, dass alle Seiten diese Entscheidung akzeptieren können. Die indonesische Polizei respektiert die Entscheidung von dem indonesischen Generalstaatsanwalt zur Deponierung der Abraham Samad und Bambang Wijayanto Fälle. Der Leiter der kriminellen Detektive der indonesischen Polizei, Generalkommissar Anang Iskandar, erklärte, dass die Deponierung eines Falls die Befugnis der Generalstaatsanwaltschaft sei. Die indonesische Polizei vertraute voll darauf, dass der Generalstaatsanwalt richtige Entscheidung über diese Fälle herausgegeben wird. Anang Iskandar sagte, dass die indonesische Polizei ihre Aufgaben professionellen Weise fertiggestellt habe. Der Rechtsanwalt von Abraham Samad und Bambang Wijayanto, Dadang Tri Sasongko, würdigte die Entscheidung von dem Generalstaatsanwalt. Ist der Meinung, dass die Deponierung eine richtige Entscheidung sei. Der indonesische Ombudsmann und die indonesische Menschenrechtskommission hatte zuvor empfohlen, dass die indonesische Polizei bei der Untersuchung der Abraham Samad und Bambang Wijayanto Fälle die Fehler gemacht habe. Außerdem gibt es einen klaren Hinweis, dass Abraham Samad und Bambang Wijayanto kriminalisiert wurden. Man muss deshalb die Entscheidung von dem indonesischen Generalstaatsanwalt respektieren. Der Leiter der Indonesian Antikorruptionskommission Agus Raharjo und der Vizeleiter von KPK Alexander Marwan brachte zum Ausdruck, dass KPK die Entscheidung von dem Generalstaatsanwalt H.M. Prasetyo sehr respektiere. Agus Raharjo hofft, dass die Entscheidung von dem Generalstaatsanwalt KPK verstärken könne. Hoffentlich werden die alten Fälle, die Führung von KPK, die erst 2 Monaten ihre Aufgaben durchführen, nicht aufhalten. Außerdem hofft Agus Raharjo, dass keine Kriminalisierung gegenüber der Führung der KPK in Zukunft mehr passieren werde. Soweit Fokus der Woche.
Liebe Hörerinnen und Hörer, der Auswärtige Amt bietet mit der internationalen Diplomatenausbildung jungen Diplomaten aus aller Welt professionelles Förderprogramm an. Die Diplomatenausbildung des Auswärtigen Amtes organisiert ein Netzarbeitstreffen in Berlin und auch im Ausland. Ziel dieser Weiterbildungsinitiative ist es, das Netzwerk der persönlichen Partnerschaft zu stärken und eine Atmosphäre für einen mutual günstigen Dialog zu schaffen. In diesem Jahr fand das zweitägige Treffen in Jakarta statt. Etwa 50 Alumni der Diplomatenausbildung aus dem Asiatisch-Pazifischen wohnten dem Treffen bei, das von dem ehemaligen deutschen Botschafter Dr. Norbert Baas geleitet wird. Um das Programm der Diplomatenausbildung und das Treffen weiter zu erfahren, ist hier ein Interview der Reporterin der Stimme Nations, Sri Unun, mit dem deutschen Botschafter in Indonesien, Dr. Georg Witzel, und mit Dr. Norbert Baas.
Guten Abend.
Guten Abend. Mhm.
So, das Auswärtige Amt betreut das Programm der internationalen Diplomatenausbildung. So, was ist der Hintergrund dieses Programms? Und dann können Sie uns dies näher erläutern.
Das Programm wurde 1992 begonnen, also 2 Jahre nach dem Zusammenbruch des Warschauer Pakts, 3 Jahre nach dem Fall der Mauer. Warum 1992? Weil damals viele Staaten in Mittelosteuropa und Osteuropa und in Zentralasien entstanden sind. Neue Staaten, die eigene diplomatische Dienste brauchten, die eigene Außenministerien eröffnet hatten, die eigene Botschaften eröffnet haben. Was also früher von Moskau aus zentral gelenkt wurde, musste nun von diesen Staaten selbst gemacht werden. Also Beispiele Litauen, Estland, aber auch Tadschikistan, Kirgisistan. Kurzum, damit hat es begonnen, der Aufbau von Botschaften, von Außenministerien brauchte qualifiziertes Personal, qualifizierte Diplomaten. Und da hat Deutschland bei der Ausbildung geholfen. Nun haben wir jetzt das Jahr 2016. Also der ursprüngliche Zweck, Diplomaten aus neu unabhängig gewordenen Staaten in Osteuropa auszubilden, hat sich erledigt. Jetzt ist das Programm global. Es gibt also Studenten aus rund 180 Ländern, aus der ganzen Welt, nicht mehr nur aus Osteuropa, die Kurse, ich glaube, zwischen 2 und 5 Wochen durchlaufen. Warum machen wir das? Weil wir glauben, dass es sehr wertvoll ist, junge Diplomaten zu trainieren, auszubilden. Wir können Wissen weitergeben, aber wir haben auch den großen Vorteil, dass wir eigentlich in jedem Außenministerium dieser Welt ein paar Leute sitzen haben, die in Deutschland ausgebildet wurden, die eine gute Erinnerung an Deutschland haben und die wir fragen können, wenn wir Hilfe brauchen. Es ist oft viel unkomplizierter, wenn man in einem Ministerium jemanden hat, der Deutschland kennt und mag. Der wird dann schon, oder die wird uns dann schon helfen, zum Beispiel den richtigen Gesprächspartner für die Lösung eines Problems zu bekommen. Also es ist Ausbildung, es ist Hilfe, aber es ist eben auch der Aufbau eines Netzwerkes, das uns sehr, sehr nützlich sein kann.
Das Ziel auch dieses Programm eigentlich, ja?
Ja, ich bin ja hier nur jetzt im Spiel, weil dieses Treffen in Jakarta stattfindet. Warum findet es in Jakarta statt? Natürlich, weil Indonesien ein besonders wichtiger Partner für uns ist, die größte Wirtschaft in Südostasien, weil wir sehr enge Beziehungen zu Indonesien haben.
Okay. Und dann, was erhoffen Sie sich von diesem Programm? Also für die Beziehungen zwischen Indonesien und Deutschland in Zukunft?
Ich erhoffe mir von diesem Programm, es treffen sich Alumni aus ganz verschiedenen Ländern wieder. Das heißt, wir als Bundesrepublik Deutschland erneuern, verstärken unsere Beziehungen zu den Alumni, aber auch wir ermöglichen den Alumni untereinander, sich zu treffen, miteinander zu reden, Beziehungen aufzubauen. Jetzt ist Norbert Baas da. Der kann zu den Curricula und Inhalten viel mehr sagen, als ich.
Ja, sagen.
Genau.
Okay. Herr Baas, also ich wollte fragen über die Diplomatenausbildung. So, welche Schwerpunkte sind bei diesem Programm vorhanden? Und können Sie diese Schwerpunkte beschreiben?
Ja, es gibt einmal das, was man Ausbildung von Diplomaten nennt. Das bedeutet, dass wir unsere eigenen Nachwuchskräfte aussuchen in einem Testverfahren. Die werden dann richtig ausgebildet. Und es gibt dann ein internationales Programm. Das heißt, wir laden ausländische Diplomaten aus verschiedenen Regionen der Welt nach Berlin ein und führen dann mit ihnen bestimmte Programme durch. Die sind dann aber jeweils zugeschnitten auf die Bedürfnisse ihrer Länder. Und das ist nicht nur Training, sondern es soll vor allem Dialog sein, denn viele Länder der Welt haben ja ausgezeichnet ausgebildete Diplomaten, die meisten eigentlich heute schon. Daher sprechen wir in diesem Teil unserer Tätigkeit eher von Exekutivseminaren. So, das bedeutet, es kommen Gäste zu uns, die sich beworben haben aus Lateinamerika, das ist eine Region, und aus Osteuropa. Vor allem aber auch eben aus Asien-Pazifik, das ist die von mir betreute Region. Und in der Regel sind das alles sehr gut ausgebildete Diplomaten. Und das Hauptziel ist, dass man sie vertraut macht mit den Mechanismen und den Inhalten der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik, unserer Wirtschaftspolitik und vor allem auch mit unserer Politik in der Europäischen Union. Da gibt es in der Regel eine Reise nach Brüssel und dann werden sie vertraut gemacht mit den dortigen Institutionen. Sie besuchen die Europäische Kommission, den Rat, das Europäische Parlament. Und insofern kommen Sie dann mit einem Eindruck zurück über das, was deutsche Außenpolitik auch ausmacht, mit Blick auf Europa.
Also, eigentlich wie viele Länder also haben Sie diese Diplomatenausbildung teilgenommen?
Jetzt zum Beispiel sind viele Teilnehmer aus Afghanistan dort, ein sehr wichtiges Land, wegen der Probleme, die uns ja sehr direkt auch betreffen. Wir sind unterstützend dort tätig mit einer großen Entwicklungspolitik, aber natürlich auch wegen der Flüchtlinge. Dann ist Pakistan im Moment vertreten, Indien, China und viele Länder aus Asien.
Fast alle Länder, ja?
Ja, nicht alle, aber die meisten.
Also Indonesien auch?
Indonesien, ja, Indonesien natürlich gerade in Jakarta ziemlich stark vertreten.
So, okay. Und dann, vor welchen Herausforderungen stehen Sie und wie gehen Sie an, diese an, also für dieses Programm?
Ja, das ist eine interessante Frage. Die Herausforderungen sehe ich vor allem daran, dass wir den ganzen Bereich, der von ASEAN mitgeprägt wird, einschließlich der Formate ASEAN plus 3, also plus Japan, China, Korea, ASEAN plus 6, da kommen noch Australien, Neuseeland hinzu, diese ganzen Verbindungen herzustellen, darzustellen, ist wichtig und vor allem wollen wir auch als Deutsche Europa im politischen Gespräch hier halten, denn wir sind mit unseren europäischen Firmen größter Investor in ASEAN, noch deutlich vor China, deutlich vor Japan. Das ist für uns eigentlich wirtschaftlich eine sehr erfreuliche Entwicklung, aber wir wollen auch den politischen Kontakt pflegen.
Okay. Und dann hinsichtlich des Treffens hier in Jakarta, welche Punkte fokussieren Sie dieses Treffen eigentlich?
Ja, wir haben dieses Programm in Jakarta auch dazu genutzt, um die Teilnehmer mit ASEAN vertraut zu machen. Wir haben das ASEAN-Sekretariat heute Nachmittag besucht. Für viele aus unseren asiatischen Partnerländern, vor allem Indien, Pakistan, Bangladesch, ist es sehr interessant zu sehen, wie ASEAN hier langsam zusammenwächst. Es sind ja wichtige Fortschritte erzielt worden. Seit 2016, Anfang dieses Jahres, also ist die ASEAN Economic Community in Kraft getreten. Auch die anderen beiden Säulen dieser ASEAN-Gemeinschaft, die politische und auch die soziale Community.
Eigentlich wie viele Länder also nehmen an diesem Treffen?
Also ja, an diesem Treffen nehmen, glaube ich, etwa so 15 bis 18 Länder teil. Einige mit mehreren Teilnehmern.
Wie viele Personen
eigentlich? Ungefähr 40.
40 Personen. Also. Und dann also im Zusammenhang mit dem Indonesien, was bekommt Indonesien von diesem Treffen und dann was erhoffen Sie sich von Deutschland, von diesem Treffen in Jakarta?
Ja, Indonesien ist sehr interessiert an diesem Treffen und hat heute auch einen hochrangigen Vertreter des Außenministeriums zur Eröffnung geschickt mit einer sehr freundlichen Rede. Indonesien hat, glaube ich, ein Interesse wie wir daran, dass die regionale Vision dieses Landes gut verstanden wird. Und wir haben das gleiche Interesse natürlich, wenn wir nach Europa blicken. Also Wir wollen vermitteln, dass wir weiterhin zur Europäischen Union stehen, dass man auch nicht zu pessimistisch jetzt sein darf angesichts der Krisen, die wir natürlich haben, dass man aber langfristig dabei bleiben möchte. Und hier in Indonesien wird dieses Verständnis auch sofort geteilt. Und das ist auch das Indonesische, wenn Sie auf die eigene Region und vor allem auf ASEAN blicken. Sie sind ein Mitglied, das sich engagiert in ASEAN und wollen es auch fortentwickeln. Da gibt es eine gewisse Verbindung zwischen den deutschen Interessen und Indonesien. Deutschland für eine starke, wieder gefestigtere und hoffentlich aus den Krisen herauskommende EU und Indonesien für ein starkes ASEAN.
Vielen Dank.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem Programm Hörerbriefecke. In diesem Programm möchten wir einige Briefe und E-Mails unserer Zuhörer beantworten. Das Programm wird von Handarum vorgelesen. Das Manuskript ist von Sri Unun verfasst. Wir wollen heute auf die Briefe von Herrn Andrew Kuznetsov aus Lettland, Herrn Fritz Androff aus Deutschland, Frau Anna Seiser aus Deutschland und Herrn Dr. Afinas Cekot aus den Vereinigten Arabischen Emiraten eingehen. Hallo, wir grüßen Sie. Wir hoffen, dass Sie unsere Sendung mit großem Interesse verfolgen können. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Briefe und E-Mails. Wir würden uns noch über weitere Berichte zu unserer Sendung freuen. Sie können uns im Radio auf der Frequenz 9525 kHz oder als Livestream auf www.voi.co.id sowie auf Android über RRI World Service hören. Liebe Zuhörer des Stimme Indonesiens, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns Ihre Post an unsere Adresse Voice of Indonesia, Jalan Merdeka Barat, 4 bis 5 Jakarta, Indonesia schicken könnten. Bitte verwenden Sie nicht die Adresse der PO Box 1157, denn diese kommt bei uns immer sehr verzögert an. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, am Anfang unserer Horrorpost-Sendung möchten wir Herrn Andrew Kuznetsov aus Riga, Lettland begrüßen. Hallo, wie geht es Ihnen? Wir hoffen, dass es Ihnen gut geht und Sie unsere Sendung mit guter Empfangsqualität verfolgen können. Wir danken Ihnen sehr für Ihren Empfangsbericht zu unserer Sendung vom 2. Januar 2016. Herr Kuznetsov hat mitgeteilt, er habe unsere Sendung vom 17.58 bis 18.40 Uhr UTC auf der Kurzwelle 9525 kHz mit SINPO 33232 gehört. Das Empfang sei schwach mit Fading gewesen. Vielen Dank für die Information, Herr Kuznetsov. Wir haben uns sehr gefreut, dass Sie unsere Sendung auf der Kurzwelle in Lettland empfangen konnten, obwohl der Empfang nicht so gut war. Wir hoffen, dass Sie später unsere Sendung gut verfolgen können. Herr Kuznetsov, welche unserer Programme hören Sie am liebsten? Wir hoffen, dass unsere Sendung für Sie immer von Interesse auch in Zukunft sein wird. Herr Kuznetsov, wir würden uns sehr freuen, weitere Kommentare über die deutschsprachigen Programme des Dimensions zu bekommen. Herr Kuznetsov, wir haben Ihre Empfangsberichte bestätigt und Ihnen eine QSL-Karte zugeschickt. Wir hoffen, dass die Post von uns bei Ihnen gut ankommt. Wir danken Ihnen sehr. Nun hören Sie ein schönes Lied mit dem Titel Ini Dadaku oder auf Deutsch Das ist meine Brust, gesungen von der Gruppe Musik Kimia. Gute Unterhaltung.
Kita masih punya semangat. Inilah dadaku, di mana dadamu. Tunjukkan dadaku.
masih punya semangat. Hei sahabat, buka matamu, derapkan langkah ke depan. Tunjukkan pada dunia, kita bukan bangsa yang lemah. Kita akan berjuang bersama, tetapkan tekad untuk tetap bersatu. Oh sadarkah kita semua, bahwa mental ini harus sekuat baja. Jangan pernah mencoba, lupakan sejarah, bahwa kita ini bangsa yang besar. Dan di tangan kita, generasi penerus bangsa. Kita akan berjuang bersama, tetapkan tekad untuk tetap bersatu. Melawan segala bentuk penindasan, di atas bumi.
Liebe Hörer, Freunde der Seminations, willkommen nun zu Herrn Fritz Androff aus Meckenheim, Deutschland. Hallo, wie geht es Ihnen? Wir hoffen, dass es Ihnen gut geht und Sie unsere Sendung mit großem Interesse verfolgen können. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre E-Mail und Ihren Empfangsbericht zu unserer Sendung vom 17. Januar 2016. Herr Androff hat mitgeteilt, er habe unsere Sendung mit ausgezeichnetem Empfang und ohne jeden Aussetzer via Audio on Demand auf unserer Website voi.co.id gehört. Die Sinpo war 5-5-5-5-5. Er hat geschrieben, die Chronik der Woche fasse immer sehr gut die Ereignisse der letzten Tage zusammen, sodass man auch informiert sei, wenn man das Programm nicht täglich einschalte. An markante Ereignisse in der Geschichte am 17. Januar wurde in der Geschichtsrubrik erinnert. Der Fokus der Woche ging noch einmal ausführlich auf die Bombenanschläge ein. Und die Horrorbriefecke sei natürlich sein Lieblingsprogramm, das er selten verpasse. Gefallen habe ihm wieder die Zwischenmusik in Form wohl klingender Lieder. Vielen Dank für die Information, Herrn Androff. Wir haben uns sehr gefreut, dass Sie unsere Sendung gut empfangen konnten und unsere Programme Ihnen gut gefallen haben. Wir hoffen, dass Sie in Zukunft unsere Sendung auf der Kurzwelle hören können und sie weiterhin immer für Sie von Interesse sein wird. Herr Androff hat geschrieben, da dies sein erster Empfangsbericht im neuen Jahr sei, wünsche er uns und unseren Familien zunächst alles Gute, viel Glück und beste Gesundheit für die kommenden Monate. Natürlich werde er uns auch in diesem Jahr die Treue halten und sich regelmäßig mit Briefen, Empfangsberichten, Fragen und Anregungen melden. Vielen Dank, Herr Androff. Wir wünschen auch Ihnen und Ihrer Familie alles Gute und Gesundheit. Es freut uns sehr, dass Sie uns Ihre Treue halten werden. Wir würden uns natürlich über weitere Berichte, E-Mails und Empfangsberichten von Ihnen freuen. Herr Androff hat auch geschrieben, die Weihnachtsfeier am Heiligabend, den 24. Dezember, sei mit seinen Familienangehörigen wie in den vergangenen Jahren sehr harmonisch verlaufen. Sich dann zusammen etliche Weihnachtslieder gesungen, viele Geschenke ausgepackt, gut zu Abend gegessen und zum Abschluss miteinander gespielt, bis schließlich alle müde gewesen seien. Zu Jahreswechsel hätten sie mildes, streng klares Wetter gehabt, sodass sie das spektakuläre Feuerwerk mit vielen Feuerwerkskörpern und Raketen von dem Balkon ihres Hauses aus gut verfolgen könnten. Das Winterwetter mit Frost und Schnee hätte sich ja in diesem Jahr besonders viel Zeit gelassen. Sicherlich dauere der Winter dann umso länger. Inzwischen sei er auch eingekehrt. Im Rheinland sei zwar bis jetzt kein Schnee, aber die Temperaturen fielen nachts schon bis minus 9 Grad Celsius und die Heizung müsse viel leisten. Vielen Dank, Herr Androff. Es ist immer sehr interessant, die Informationen über Feiertage und Wetter in Deutschland von unseren Hörern zu lesen. Wir interessieren uns sehr dafür, alle Informationen sowohl über unsere Sendung als auch über andere Dinge zu bekommen. Herr Androff hat uns informiert, dass sein letzter Empfangsbericht an die Stimulations vom 10. Mai 2015 offenbar verloren gegangen sei, denn er wurde bisher nicht bestätigt. Herr Androff, wir bedauern sehr, dass Sie unsere Post noch nicht bekommen haben. Wir haben Ihren Empfangsbericht schon in unserer Hörerpostsendung beantwortet und Ihnen auch eine QSL-Karte schon vor langer Zeit geschickt. Wir haben aber keine Ahnung, warum die Post bei Ihnen noch nicht angekommen. Herr Androff hat geschrieben, er habe mit großer Bestürzung die Berichte über die schrecklichen Bombenanschläge am 10. Januar dieses Jahres in Jakarta gehört. Er konnte es kaum glauben, dass nun die Terroristen auch Indonesien heimsuchen würden. Er wolle uns dem ganzen Land und vor allem den Angehörigen der Toten und Verletzten sein tiefes Beileid aussprechen. Es bleibe zu hoffen, dass die Urheber dieser Anschläge schnell gefasst wurden und das schöne Land Indonesien in Zukunft vor weiteren Anschlägen verschont bleibe. Vielen Dank, Herr Androff. Wir waren auch sehr erschrocken über die Bombenanschläge im Stadtherzen Jakartas. Natürlich gibt es die Terroristen überall. Das Wichtigste war, dass die Regierung und die Sicherheitsapparate schnelle Maßnahmen ergriffen haben, um die Terroristen zu lähmen und die Situation zu behandeln, sodass die Stadt bald wieder im normalen Alltag war. Wir hoffen auch, dass Indonesien vor Terroraktion geschützt werden kann, sodass es weiter ein schönes und sicheres Land sein kann. Herr Androff, wir haben Ihren Empfangsbericht bestätigt und auch Ihnen eine QSL-Karte geschickt. Wir hoffen, dass die Post bei Ihnen gut ankommt. Wir würden uns sehr freuen, weitere Empfangsberichte zu unserer Sendung zu erhalten. Wir danken Ihnen sehr. Hier ist ein schönes Lied mit dem Titel Hangus oder auf Deutsch Verbrannt, gesungen von der Gruppe Musikchemie. Viel Spaß beim Zuhören.
Suatu masa mendatang, pohon-pohon sudah tak bergembira. Hutan menggundul sendiri, seperti disulap dan tak peduli. Why you take a pohon tumbang? Oh yeah! Oksigen mulai menipis, panas bumi terasa lebih keras. Sungai buat jalan baru, karena pohon kita tak sekuat dulu. Ayo bikin benteng lagi. Oh yeah. Hijaukan kotamu, tanamlah pohon untuk masa depan. Ajarkan anakmu untuk selalu mencintai hutan. Lakukan
thank you.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir laden nun Herrn Afinas Cekot aus Al-Ain in den Vereinigten Arabischen Emirate dazu ein, unsere Horrorpostsendung zu verfolgen. Hallo, wie geht es Ihnen? Wir hoffen, dass es Ihnen gut geht. Wie ist die Empfangsqualität unserer heutigen Sendung? Wenn sie gut ist, freuen wir uns darüber. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihren Empfangsbericht zu unserer Sendung vom 13. Januar 2016. Herr Cekot hat uns mitgeteilt, er habe unsere Sendung auf der Schwelle 9526 kHz mit SINPO 43333 gehört. Das Signal sei fair gewesen und die Modulation habe ein mittelmäßiges Geräusch. Vielen Dank für die Information, Herrn Cekot. Wir haben uns sehr gefreut, dass unsere Sendung auch im Nahen Osten hörbar ist. Wir hoffen, dass Sie später unsere Sendung ohne Ausfälle hören können. Herr Cekot hat uns mitgeteilt, dass er 38 Jahre alt und ein Forscher in Al-Ain, der Oasenstadt in den Vereinigten Arabischen Emiraten sei. Er sei ein indischer Experte und wohne schon 6 Jahre dort. Seine Familie wohne auch mit ihm dort. Er sei sehr daran interessiert, Briefmarken aus aller Welt zu sammeln. Vielen Dank für die interessante Information. Wir hoffen, dass Sie und Ihre Familie sich wohl in der Oasenstadt fühlen. Herr Cekot, welche deutschsprachigen Programme der Stimulations haben Ihnen gut gefallen? Wir hoffen, dass unsere Sendung immer für Sie von Interesse ist. Herr Cekot, wir würden uns sehr freuen, Ihren Kommentar über den Empfang unserer Programme zu bekommen. Herr Cekot, wir haben Ihren Empfangsbericht bestätigt und Ihnen eine QSL-Karte geschickt. Wir hoffen, dass die Post von uns bei Ihnen gut ankommt. Wir würden uns auch darüber freuen, wenn Sie uns Ihre Empfangsberichte zu unserer Sendung weiterhin schicken könnten. Wir danken Ihnen recht herzlich. Wir wären Ihnen für weitere Berichte zu unserer Sendung sehr dankbar. Wir spielen nun ein Musikstück von der Gruppe Musik Kimia mit dem Titel Dan Bernyanyilah oder auf Deutsch Sing Dan. Viel Spaß dabei.
Saat dirimu terhanyut dalam seri yang kau rasakan seperti mendung hitam, cobalah engkau sadari bahwa hidup ini terlalu indah untuk kita ngisi.
RRI International Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di International Sendung, Von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Kita masih punya semangat. Inilah dadaku, di mana dadamu. Tunjukkan dada kita, kita masih punya semangat. Hei sahabat, buka matamu, derapkan langkah ke depan. Tunjukkan pada dunia, kita bukan bangsa yang lemah. Kita akan berjuang bersama, tetapkan tekad untuk tetap bersatu. Oh, sadarkah kita semua, bahwa mental ini harus sekuat baja. Jangan pernah mencoba, lupakan sejarah, bahwa kita ini bangsa yang besar. Dan di tangan kita, si penerus bangsa. Kita akan berjuang bersama, tetapkan tekad untuk tetap bersatu, melawan segala bentuk penindasan di atas bumi pertiwi. Wujudkan mimpi pendiri bangsa, warisi semangat juang mereka.
RRI Internationale Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.